Ja, guten Morgen miteinander. Ja, wir möchten heute Morgen miteinander eine Person anschauen, die ist nicht ganz so riesen bekannt wie zum Beispiel eben die Apostel. Aber es ist eine Person in der Apostelgeschichte. Und die Person heisst Barnabas. Und jetzt weiss ich nicht, also nicht zu verwechseln mit Barabbas, das ist jemand anderes. Aber Barnabas, was kommt euch gerade so spontan dazu in Sinn? Was verbindet ihr mit dem Barnabas? Um ein bisschen zu hören, was da hier vorhanden ist. Mit dem Paulus unterwegs gewesen, seine Bekehrung, ja. Ja, da bin ich eigentlich ganz froh. Kommt da nicht allzu viel. Da kann ich doch noch etwas dazu sagen. Wo vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so aufgegangen ist. Wir sind ja in der Gemeinde, haben wir gemerkt, also seelsorgerlich sind wir jetzt nicht unbedingt die Stärksten. Und manchmal ist es gut, man nimmt gewisse Sachen entgegen, man sieht das auch, man analysiert und man schaut, ja, da sollten wir dran arbeiten, da möchten wir stärker werden. Und der Bereich Seelsorge, das ist tatsächlich etwas, wo man sieht, da möchten wir eigentlich uns verbessern, da möchten wir dran arbeiten. Das ist ein Thema, das wir uns angehen müssen. Und das haben wir jetzt insbesondere einfach auch für den Herbst so ein bisschen auf die Flagge geschrieben, das Thema Seelsorge. Irgendetwas. Oder bin ich da wieder auf ein falsches Knöpfchen gekommen? Ah ja, gut. Ja, der Barnabas hatte eine ganz bedeutende Aufgabe gehabt. Ist scheinbar eben, wir haben es jetzt gerade gemerkt, ein bisschen im Hintergrund, aber nicht unbedingt, ist es immer so, die im Hintergrund sind, sind die Unbedeutenden und die nicht so wichtig sind, sondern der Barnabas, wir werden das sehen, hat unglaublich wichtige Funktion wahrgenommen, zwar als Mutmacher, als Brückenbauer, als Mentor und als Seelsorger. Und mein Anliegen für heute Morgen ist, dass wir ein Lebensbild anschauen in mehreren Abschnitten, die er vorkommt, und die Abschnitte zusammennehmen und sagen, hier wollen wir uns eine Scheibe abschneiden. Für uns persönlich, für uns auch als Gemeinde, wir wollen von diesem Barnabas einfach eine Scheibe abschneiden. Das wäre ein gutes Ziel, wenn wir das hätten. Der Barnabas war einer, der anderen so ein bisschen im Dunkeln, wenn sie im Dunkeln gestanden sind, einfach geleuchtet hat oder die Hand hergehabt hat, geholfen hat. Oder hier so ein bisschen der Bereich einfach ein Vorbild sein, das man gerne nacheifert. Und genau das ist es eben, was ich mir wünschte, wenn wir das heute Morgen anschauen, dass er für uns ein Vorbild ist, wo wir könnten sagen, ja, hier wollen wir ihm nacheifern. Zuerst mal, der erste Abschnitt ist, der Barnabas ist ein Mutmacher gewesen, ein helfender Mutmacher mit einem weiche Herz. Da war nicht ein hartherziger. In Apostelgeschichte 4, 34 bis 37 steht, und das war so der Anfang der christlichen Gemeinde. Und dort hier heisst es von der Gemeinde in Jerusalem, dass es dort niemand hat gegeben, der Not leiden musste. Wunderbar, he? Das ist sicher auch für uns so, oder? Da muss niemand Not leiden. Nein, wir wissen das, aber dann wird das ja beschrieben, wie dass es dazu kommt. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Das ist also gang und gäbe in der ersten Gemeinde. Nun kann man das natürlich auch noch ein bisschen kritisch anschauen. Die Gemeinde ist nachher verarmt. Das einfach mal noch zu sagen. Man kann auch einen kritischen Aspekt hier durchaus einwerfen. Aber auf jeden Fall das Motiv, was dahinter gestanden ist, den Armen in der Gemeinde zu helfen, zu unterstützen und vor allem auch die Bereitschaft, wie weit geht die Bereitschaft bis dorthin, dass man Häuser und Ächer verkauft hat, um eben denen, die vielleicht den Job verloren haben, denen, die vielleicht verwitwet waren, denen, die nicht mehr zu Gang sind, innerhalb der Gemeinde einfach zu helfen. Und dann kommt jetzt einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen. Jetzt wird einer rausgehoben und der heisst nicht Barnabas. Der heisst Josef. Hast du Josef gesehen? Und er wird gesagt, er ist ein Levit, also ist von der Stamm, aus dem Stamm der Leviten, von Zypern gesehen, also nicht einmal von Jerusalem. Und man weiss, in Zypern hat es eine grosse jüdische Gemeinschaft gegeben. Aber der ist von dort hierher gekommen, ist jetzt in Jerusalem gesehen, aus dem Stamm der Leviten, aus dem Priesterstamm, kann man sagen. Und dann steht da hier, und das finde ich eben spannend, die Apostel nannten der Josef Barnabas. Das war sein Spitzname. Und der Name bedeutet der, der andere ermutigt, der Mutmacher eigentlich. Und ich finde das unglaublich schön, wie hier einer, die Gemeinde hat ja mehrere tausend Personen gefasst in dem Moment, dass ja an einem Tag schon 3000 Menschen zum Glauben kamen. Also das war nicht eine kleine Gemeinde. Und hier fällt einer auf. Hier fällt einer so auf, der Apostel, der so einfach in seiner Art, und da können wir uns gerade vorstellen, wie der aufgefallen ist durch seine Grosszügigkeit, seine Freigebigkeit, sein positives Auftreten, wo er anderen Anerkennung entgegenbringt, wo er einfach das Vertrauen gewinnt durch seine Warmherzigkeit, durch Verständnis, durch seine Freundlichkeit, durch seine Feinfühligkeit, die er hat. Und wie er anderen Mut machen kann, die in schwierigen Situationen innen sind. Und das hat es durchaus gegeben. Die Gemeinde, die Gläubigen sind ja verfolgt worden. Er hat ihnen wieder Mut gemacht. Und ist nicht nur einfach dort hier bleiben stehen, sondern er hat den guten Wort, nicht so nach dem Motto, ja, es wird ja schon wieder gut. He? Nein, wir sehen hier, er ist leidenschaftlich dabei gewesen, er hat seine Worte, seine guten, ermutigenden Worte auch unglaubliche Taten vorgegeben, dem, dass er bereit war, offenbar hat er einen Acker oder ein Haus besetzt, das zu verkaufen, weil die Not der anderen ihn berührt hat. Und genau das macht es aus innerhalb von einer Gemeinde. Berühren uns die Nöte von den anderen oder sagen wir, ja, selber schuld, ja, da muss jetzt halt selber klarkommen, Gott wird dir helfen. Oder sind wir bereit, wirklich reinzustehen, Mut zu machen und auch praktische Taten zu folgen, wie eben hier ein Barnabas eigentlich uns als Vorbild eigentlich dient. Ich habe mich gefragt, einfach ein bisschen provokativ, welchen Rufnamen würde man dir oder mir geben in der Gemeinde? Also es gibt ja so manchmal so Leute, wo man so ein bisschen einen Spitznamen gibt für das, was man auszeichnet. Wir hatten einmal einen Prediger, dem hat man den Papst gesagt. Das sagt ja schon ein bisschen etwas aus. He? Der Papst. Sie hört man von uns sagen, ja, das ist... Das ist der Tüpfli-Scheisser. Dem kann man es nie genau genug machen. Das ist der Hüter der Gerechtigkeit. Der ist hier für Zucht und Ordnung zu schauen, oder? Oder sogar der Miesmacher. Oder sagt man von uns auch, das ist ein Mutmacher. Das ist einer, der Mut machen kann. Ein verständnisvoller, ein freundlicher, ein gnädiger Hoffnungsträger. Und dann einfach uns mal zu fragen, was möchten wir lieber sein? Oder? Und hier haben wir einen, der wird uns, von dem wollen wir eben eine Scheibe abschneiden, der wird als Mutmacher bezeichnet und lebt dementsprechend das auch. Das sehen wir. Und dass er so auffallend ist, ist er das auch gewesen. Der war nicht hartherzig gewesen und der war nicht kalt gewesen. Es ist ja so, wir leben heute, das muss man einfach sehen, das weiss man aus der Wissenschaft, wir leben ja in einer informationsdurchfluteten Gesellschaft. Wir bekommen die Nöte von der ganzen Welt ununterbrochen mit und wir können ja die Nöte gar nicht auf alle mit einem weichen Herz reagieren, oder? Sonst würden wir wahnsinnig, es geht einfach gar nicht. Aber wir haben gewisse Nöte, wo Gott unser Herz möchte weich machen, dass wir mit dir, dass wir uns auch überlegen, mit 120 Franken können wir in Somalia eine Familie für einen Monat ernähren. Mit mehr wenigen Franken können wir irgendeinem Blinden in Afrika, dass der operiert werden kann, das Augenlicht geben. Und solche Sachen müssten uns auch wieder, dass wir das auch an uns heranlassen und nicht einfach, ja, pff, das geht uns ja nichts an. Gut, wir gehen weiter. Barnabas war ein gastfreundlicher Brückenbauer. Ihre, ich weiß nicht, wie man die Gemeinde nennen will, besucherfreundliche, das ist für die natürlich sowieso schon ein Reizwort, besucherfreundliche Gemeinde, aber es kann auch eine besucherunfreundliche Gemeinde geben. Und wenn wir jetzt die Gemeinde in Jerusalem anschauen, dann wird uns eine Episode geschildert, wo auch wieder der Barnabas vorkommt. Da ist sie sehr besucherunfreundlich. Es heisst hier, der Saulus ist nach Jerusalem gekommen und will sich den Jüngern und der Gemeinde anschliessen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er jetzt auch ein Jünger war. Und das muss man einfach mal vom Hintergrund her sagen, das ist absolut verständlich, top verständlich. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich Jesus zugewendet hat, weil Jesus ihm ganz stark begegnet ist, ihre übernatürliche Offenbarung, hat er Christen verfolgt, ist sein höchstes Ziel gewesen. Als überzeugter, gesetzmässiger Jude, die Menschen, die zum Christentum gewechselt haben, ins Gefängnis zu bringen. Ja, sogar zu helfen, dass sie umgebracht wurden, dass sie gefoltert wurden. Das ist der Hintergrund von Paulus. Und jetzt ist Jesus Christus ihm begegnet, ihrer außergewöhnlichen Begegnung. Und dann will er sich der Gemeinde anschliessen. Und die sagen, boah, nein, nein, auf gar keinen Fall. Der kommt hier bei uns nicht rein. Und sie haben ein Misstrauen. Sie haben ein Misstrauen. Ja, was steckt denn eigentlich dahinter? Ist das nicht eine hinterlistige Finte, wo er hier sich Informationen beschaffen will, wo er dann wieder unter uns nachher Leute ins Gefängnis fallen? Spielt er nicht ein doppeltes Spiel? Und andere haben einfach gesagt, der hat einen von meiner Familie ins Gefängnis gebracht. Der war beteiligt, wo man den gefoltert hat. Und logischerweise, also sind wir ganz ehrlich, da hier zu sagen, ja, herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde. Boah, das ist nicht einfach. Aber dann kommt hier wieder der Barnabas, der Mutmacher, der Brückenbauer, und ich sage es mal, eben in Anführungsschlusszeichen besucherunfreundliche Gemeinde. Aber es ist eigentlich ein Beispiel für eine besucherfreundliche Gemeinde. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hat, was er hier gesehen hat. Eine spektakuläre Bekehrungsgeschichte. Spektakuläre Bekehrungsgeschichte, übernatürliche Erfahrung. Oder? Und dann hat er einen radikalen Umschwung erlebt. Kann man dem vertrauen? Ist das nicht eine sehr emotionale Geschichte? Ich tue das ein bisschen übertragen, wie wir es heute manchmal haben, mit unserer Haltung. Auf jeden Fall ist hier Barnabas, wo dem Paulus zu Hilfe kommt. Es heisst hier, er kommt ihm zu Hilfe. Und seit der Gemeinde und den Aposteln, schaut, das hat er erlebt. Und dem wollen wir doch Vertrauen schenken. Aber es geht nicht ums Vertrauen in Saulus, es geht ins Vertrauen, dass Gott kann übernatürlich und verändernd wirken. Und das ist die Frage, können wir das? Haben wir das, dass Gott kann übernatürlich wirken? Und das sagt er hier diesen Leuten. Und weil er ja schon das Vertrauen hatte, der Barnabas, hat er natürlich grossen Einfluss gehabt, auch auf die Meinung und schlussendlich auch auf die Haltung. Okay, dann nehmen wir ihn auf in unserer Gemeinde. Von da an, weil sich der Barnabas eingesetzt hat, und jetzt muss man einfach sehen, alles Weitere, was passiert durch Barnabas und durch Paulus vor allem, das ist eigentlich hier dem Knotenpunkt zu verdanken. Was auch nachher in der Missionsgeschichte, in der Gemeindegeschichte, nachher für eine Auswirkung hat, wie der Paulus Missionsreise gemacht hat, wo der schlussendlich bis nach Europa kam, das ist hier einer gewesen, der macht so einen unbedeutenden Dienst an einem ich sage mal, gewalttätigen Mann, ehemals gewalttätigen Mann namens Saulus und hilft ihm, dass er in die Gemeinde hineinkommt, dass ihm das Verständnis und das Vertrauen entgegengebracht wird. Und nachher geht er von dort an in Jerusalem ein und aus. Und nachher steht hier, das habe ich jetzt nicht mehr drauf da, dass er relativ gleich hat er angefangen mit den Juden in Jerusalem ein Streitgespräch führen über den Glauben und hat sich dort hier eingesetzt. Ja, das muss man wohl sehen. Die haben ihn ja alle gekannt. Er ist auf der Judenseite gestanden, wo Christen eigentlich gehasst hat und ins Gefängnis. Und jetzt führt er Streitgespräch und führt auch so noch viele Menschen zum Glauben. Beteiligt im Kern der Barnabas mit dem Dienst, dass er ihn eigentlich hineingeführt und das Vertrauen hat können gewinnen von den Aposteln und auch von der Gemeinde, dass er hineingekommen ist. Schau, da frage ich mich auch, wie ist es bei uns? Ihre Gemeinde, das hat man festgestellt, so in Untersuchungen, kommen die Leute nicht in erster Linie wegen der Predigten. Und auch nicht in erster Linie wegen der Musik. Sondern man hat das festgestellt im Nachfragen, sondern wie werden wir ihre Gemeinde in welcher Freundlichkeit auch aufgenommen? Wo herzliche Aufnahmen stattfinden. Und man sagt ja immer, ja, also Gemeindewachstum, Liebe und Annahme, das kann man vielleicht in kleinen Gemeinden praktizieren, das ist familiär. In grösser werdenden Gemeinden ist das halt nicht mehr so persönlich, da ist das nicht möglich. Und man hat das festgestellt, es kommt nicht auf das drauf an. Es kommt darauf an, dass auch in grösseren Gemeinden Menschen da sind wie ein Barnabas. Und das wünsche ich mir vielleicht vom einen oder anderen, der das heute sagt, das möchte ich hier scheinbar abschneiden. Ich will auf neue zugehen. Vielleicht steht ihr ganz abseits hier nach einem Gottesdienst oder nachher beim Kaffee, dass wir auf sie zugehen, dass wir das Gespräch suchen, dass wir ihnen helfen, die Brücke zu bauen in die Gemeinde oder vielleicht sogar später irgendwann in die Mitgliedschaft oder in die Mitarbeit vor Gemeinde. Und vielleicht sind das Leute, die einfach so ein bisschen da stehen und ein bisschen mürgelig wirken, weil sie selber irgendwie gar nicht wissen, wie soll ich mich jetzt verhalten, aber wo eigentlich nichts Ähnliches erwünschen, als dass jemand auf sie zukommt. Und man hat festgestellt, das ist eigentlich ein Knotenpunkt für Gemeindewachstum. Wie werden Leute in der Gemeinde aufgenommen und wird auf sie zugegangen, dass sie sich willkommen fühlen? Ich kann jetzt das besucherfreundliche Gemeinde nennen. Und da geht es gar noch nicht um die Lehre, die man anpasst. Oder vielmals wird das nachher, ja, da tut man die Lehre anpassen. Und das geht es jetzt gar noch nicht, da hier oder überhaupt nicht. Sondern dass wir Menschen haben, die auch auf Leute zugehen, ja, vielleicht sogar auf Leute zugehen, wo wir wissen, ja, das sind schwierige Leute oder die haben eine schwierige Vergangenheit und die sind komische Leute, wo man vielleicht das denkt. Nein, dass man sich auch überwindet und auch einfach auf sie zugeht. Und dann ist einfach hier beim Barnabas auch, er erkennt die besondere Gabe, wo der Paulus, also Saulus, hier in sich trägt. Wie Jesus Christus ihm begegnet ist. Und das schaut er, wenn Jesus Christus da vom hohen Ross, wortwörtlich vom hohen Ross oben runtergebracht und ihn zur Bekehrung geführt hat. Und der Mann, der hat so ein breites Wissen, ist ja ein studierter Theologe gewesen. Hochintelligent. Wenn der Mensch jetzt einen Glauben gefunden hat, der wird einen gewaltigen Dienst können. Er sieht schon das Potenzial in ihm. Und ich habe es mal so zusammengefasst, wo andere rot sehen, sieht der Brückenbauer, der Mentor, der Seelsorger, namen sie jetzt hier Barnabas, aber er kann ja unseren Namen tragen, sieht er ein Riesenpotenzial. Sehen wir Riesenpotenzial in Menschen, die hier zur Gemeinde kommen, vielleicht noch nicht einmal zum Glauben gekommen sind? Dann ist er, der Barnabas, ein Ermutiger gewesen und ein Förderer in Neuentwicklung. Also das sind ja immer, wir gehen immer weiter, es ist ein Lebensbild, das wir hier anschauen. Dass sie, vieles ist nachher dazwischen auch berichtet in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 11 wird uns berichtet, dass Gott in Antiochia, das ist die drittgrößte Stadt gewesen im Römischen Reich, also das ist nicht ein unbedeutendes Kaff gewesen. Das war die drittgrösste Stadt im Römischen Reich. Eine Handelsstadt, eine wichtige Handelsstadt. Aber die war vor allem geprägt von Unzucht und Unmoral. Und dann hat Gott in dieser Stadt, in dieser Grossstadt, in dieser Handelsstadt, etwas bewirkt. Und das wird jetzt zum ersten Mal erwähnt, dass nicht nur Nicht-Juden zum Glauben gefunden haben. Bisher hat man vor allem sich fokussiert auf die jüdische Gemeinschaft und hat dort hier Menschen gewonnen für den Glauben an Jesus Christus, für den Messias. Und jetzt ist es dort hier passiert, das hat einfach die Runde gemacht. Und plötzlich kommen dort hier eine ganze Reihe von Nicht-Juden zum Glauben und kommen in die Gemeinde. Und ich glaube nicht, dass wir uns vorstellen können, dass sie Welten aufeinander prallt. Dass sie absolute Top-Welten aufeinander prallt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn wir wissen, dass zum Beispiel bei Jesus, als er mit einer Ehebrecherin geredet hat, mit einer Frau geredet hat, mit einer Ehebrecherin, dass man ihn schon, du redest mit ihrem, mit einer von Samaria. Und jetzt ist hier in Antiochia, eine Stadt, wo nicht die Juden zum Glauben kommen, die in die Gemeinde hineinfingen. Und die haben ganz verschiedene Hintergründe. Und die bringen einen riesen Rucksack von auch Traditionen, wo natürlich die jüdische Tradition, also die Gottesdienste, die sind noch stark traditionell nach jüdischem Recht, bisher, dass sie als beschnittene Leute waren, die haben noch gewisse Waschungen eingehalten und so weiter. Und jetzt kommen hier also die Trampel rein in Gottesdienste und das geht anders zu und her. Und es gibt gewisse Reibungspunkte, sagen wir es mal gelinde gesagt. Und von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Wow, schon nochmal die Formulierung. Sie haben erfahren, was da abgeht in Antiochia. Und das hat ihnen wahrscheinlich schon mal schwer gemacht. Und sie haben eine Idee. Wir schicken einen dorthin, der soll schauen. Und der soll das auf rechten Kurs bringen. Und wer eignet sich besser? Weder der Barnabas. Ein freundlicher, gnädiger, warmherziger Mann. Und wir schicken den mal, der wird schon nicht gerade verkacheln. Und sie schicken ihn. Und er trifft dort hier auf unglaubliche Zustände. Wahrscheinlich trifft er dort hier, ich habe mir so mal vorgestellt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Korinther-Gemeinde anschauen, was dort aussieht, Menschen, die vielleicht mit zwei, drei Frauen zusammenleben und in der Gemeinde ein- und ausgehen. Er erfährt das. Er bekommt dort hier, wie Teil sich noch mit der Wahrsagerei beschäftigen, Götzenopfer feststellen und das Götzenopferfleisch essen. All die Sachen aus dem Heidentum, die ja die noch mitbringen, die sie ja gar nicht gewusst haben, dass man das nicht sieht, aber die sind hier in der Gemeinde. Unmoralische Lebensstil haben. In Konkubinat zusammenleben und so weiter. Das ist ein Krüsimüsi zusammen gewesen. Das war wirklich Zerwürfnis gemeint gewesen, eigentlich. Und er kommt da hier und dann schockt es ihn und dann haut er einfach mal rein. Nein. Also das ist erstaunlich, wie er hier reagiert. Da merken wir wieder etwas von der Haltung, von der inneren Haltung. Als er sah, was dort Gottes Gnade, durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Das ist das Erste, was hier heisst. Er ist einfach glücklich, weil Menschen, wie wir es vorher gehört haben, Jesus Christus als einzigen Weg erkennt haben zur Rettung. Und das erkennt er zuerst und freut sich, dass nicht nur Juden, sondern auch Nicht-Juden, dass auch Heiden hier Jesus Christus angenommen haben und an dieser Rettung festhalten. Und er freut sich zuerst mal grundsätzlich darüber. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Also da wird hier gerade noch geliefert, hey, zweifeln wir also mal nicht daran, dass hier etwas Barnabas fehlt, Heiliger Geist und fester Glauben und feste Ausrichtung und so weiter, dass er jetzt hier noch glücklich ist über die Entwicklung. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Also da sind noch Menschen dazu, sie laufen dazu gekommen, weil er sie nicht einfach gerade abgewiesen hat. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Und das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt. Er nimmt die Menschen an, wie sie sind. Und die Gemeinde wächst und wächst und es wächst ihm über den Kopf aus. Es wächst ihm über den Kopf aus. Was da hier abgeht und die Menschen, die hier zum Glauben kommen, mit ihren ganzen Rucksäcken, mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Verhaltensweisen. Und er macht etwas unglaublich Geschicktes. Er ist ein Prüfungsexperte, wenn man es mal so möchte nehmen. Wir haben vorhin auch von Prüfungsexperten gehört. Er hat ein grosses Herz und viel Weisheit. Er tut nicht messen an der Standardgemeinde in Jerusalem. So muss es sein. Es darf nicht anders sein. Genau so. Die Traditionen müssen wir einhalten. Nein. Er freut sich über geistliche Aufbrüche. Aber dann, und das ist eben das Entscheidende, er sagt nicht, alles gut, können wir so lassen. Oder? Bis jetzt habt ihr vielleicht gedacht, was erzählt der heute Morgen hier? Ist jetzt der völlig auf der liberalen Schiene? Nein. Natürlich kommt ihm hier ein Gedanke. Wir müssen die Menschen unterrichten im Glauben. Wir müssen sie in der Lehre unterrichten. Aber er weiss, da gibt es Bessere als mich. Und darum, das finde ich hier stark, er ist zur nachwuchsfördernden Teamarbeit bereit, anstatt im Alleingang in der Arbeitsüberlastung und auch in der Aufgabenbelastung das allein hinzukriegen. Er reist nach Tarsus, ist also bereit, die Gemeinde für einen kurzen Moment zurückzulassen, weil es ihm so wichtig ist. Und dann ist das in der damaligen Zeit nicht gesehen, du, per WhatsApp, wir treffen uns dort und dort, in dieser Spunte, können wir zusammen ein Bierli trinken und dann frage ich dich, ob du mitkommst. Nein, er hat ihn müssen aufsuchen. Es heisst wortwörtlich, er hat ihn müssen aufsuchen. Und das war nicht eine unbedeutende Stadt in Tarsus. Und er findet ihn und er nimmt ihn mit nach Antiochia, weil er sagt, du bist die geeignete Person. Du kannst jetzt hier unterrichten. Du kennst die ganzen Hintergründe vom Judentum und nachher auch von der Freiheit, was hier dran ist. Und ja, komm mit. Und dann sieht er und hört er von der Heimatgemeinde, die inzwischen verarmt ist, wo es ganz schlecht geht in Jerusalem. Und auch die lassen ihn nicht einfach kalt, wie es dieser Gemeinde geht, sondern er macht gerade in Antiochia, macht er eine Geldsammlung für seine Heimatgemeinde in Jerusalem und wird nachher beauftragt, das Geld zu überbringen. Dann sehen wir etwas Weiteres. Er ist feig und offen für Neuland. Eines Tages in Antiochia ist das, während einem Gottesdienst, die sie beten und fasten und der Heilige Geist sagt ihnen, ihr solltet den Barnabas und den Saulus für eine ganz besondere Aufgabe freistellen. Gott selber ordnet hier an, dass jetzt der Paulus und der Barnabas in die Mission gehen sollen. Und das ist sicher nicht einfach für die Gemeinde, die besten Rösser aus dem Stall zu senden. Das ist nicht einfach, wenn eine Gemeinde muss die besten Rösser im Stall ziehen muss. Das passiert hier und Gott selber hat das angeordnet durch den Heiligen Geist, hat ihnen das aufs Herz gelegt. Und darum, weil es ihnen der Heilige Geist, das ist eine sendige Mission, die hier stattfindet. Und man sagt, der Saulus, unser Missionar, unser Lehrer, der braucht Unterstützung von einem, der Mut machen kann, wenn Schwierigkeiten kommen. Einer, der kann, einfach auch auf Menschen zugehen kann, in seiner Art und Weise. Und dann kommt der Heilige Geist und sie gehen nach Zypern. Zypern haben wir vorhin gehört. Der Barnabas ist von Zypern gekommen. Und dann steht hier noch so einfach, Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Er ist also ein konsequenter Nachwuchsförderer, sehe ich hier, der Einbezug von einem Praktikant. Von einem, nachher, wir werden gesehen, recht umstritten, ist der Vetter von Barnabas, nämlich der Johannes Markus, nimmt er als Gehilfe mit. Ihm ist wichtig, dass wir hier jemanden mitnehmen, der uns helfen kann, der uns im Dienst behilflich sein kann, der aber auch von uns lernen kann. Ein Praktikant. Und dann sehen wir etwas ganz Wichtiges, der Schritt zurück in die zweite Reihe, das macht es eben aus von einem Seelsorger, von einem Mentor, von einem guten Mentor, von einem guten Leiter. Und das finde ich hier, der Arzt Lukas schreibt ja die Apostelgeschichte. Der macht hier einen Kunstgriff, einen literarischen Kunstgriff. In dem Moment wird aus dem Barnabas und Paulus, ist immer die Rede und auch die Reihenfolge, auch wenn jemand das Wort ergriffen hat oder die Initiative ergriffen hat, ist immer der Barnabas gewesen und der Paulus ist ihm gefolgt, wird plötzlich der Paulus, ich habe es hier noch falsch geschrieben, Saulus, bis zu dem Zeitpunkt ist übrigens der Paulus immer der Saulus genannt worden. Das war sein jüdischer Aramäisch-Name. Das hat nichts damit zu tun gehabt mit seiner Bekehrungsgeschichte, wie wir immer denken. Dort hier ist der Saulus zum Paulus geworden. Sondern das hat mit seiner Namensgebung, wo er nachher auftreten ist, nachher im römisch-griechischen Kontext, ist er der Paulus gewesen. Und hier macht der Lukas klar, von dort an ändert sich das, sowohl die Reihenfolge, der Paulus ist der Wortführer, ist der Initiativgeber. Und der Barnabas, der Name ist anders, Paulus jetzt, und der Barnabas ist der, der ihn begleitet. Sie kommen dort hier, ich kann den Zusammenhang jetzt nicht gross erläutern, ihr könnt das lesen in Apostelgeschichte 13, es gibt grosse Schwierigkeiten in Zypern, grossen Widerstand durch einen falschen Prophet und Magier, der ihnen richtig entgegen hat und es gibt eine heftige Auseinandersetzung. Und auf jeden Fall kommt es dann nachher nach den üblichen Lesungen aus den Büchern des Gesetzes und der Propheten, ließen die Vorsteher der Synagoge, jetzt sind sie in der Synagoge in Zypern, Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung für uns habt, dann steht auf und sagt es uns. Da erhob sich Paulus. Und das ist wichtig, das zu sehen. Nicht der Barnabas, was er hat, und bat mit einer Geste um Ruhe. Es ist nicht er, der jetzt hier den Eindruck hat, ich bin doch der Chef. Und genau das Gleiche, nur ein wenig weiter in Apostelgeschichte 15. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns. Wir kommen noch zu dieser Stelle. Ich finde das so schön und wichtig, das eben von einem guten Mentor hier zu sehen und zu lernen, dass er sich selber zurücknimmt. Ein konsequenter Nachwuchsförderer, wo es ihm nicht darum geht, welche Stellung habe ich, was ist meine Befindlichkeit, bin ich hier nur in die zweite Giege? Nein, ihm ist Dienst im Reich Gottes, Dienst der Gemeinde. Und hier weiss er, es dient jetzt in dieser Situation, dient der Gemeinde, wenn ich den Schritt zurück mache, als Mentor, als Förderer von Paulus, und sage, ich überlasse dir hier das Feld. Jetzt bist du gefragt, jetzt übernimmst du die Verantwortung. Und das macht es aus, auch in ihrer Gemeinde, auch in unseren Teams, wo wir haben. Und ich finde das super, wie das läuft hier. Wenn ich sehe, wie der Jungschi und so weiter, wie hier neue, junge Leiter reingenommen werden und nachher zu Hauptleiter werden. Ein guter Seelsorger, ein Mentor, ein Förderer, der nicht selber gross rauskommt und selber gross dasteht, sondern will, dass die anderen sich entwickeln und stark werden. Und dann ist er bestrebt, zusammen mit dem Paulus, um gesunde Freiheit. Eine Rettung allein durch Jesus Christus, eine Rettung allein aus Gnade, als Geschenk und nicht durch Werk. Das ist eigentlich so das Thema. Jetzt sind wir wieder zurück in Antiochia. Jetzt sind wir nicht mehr auf der Missionsreise, sie sind wieder zurückgekommen nach Antiochia, sie sind in Antiochia. Und wo sie dort hier sind, kommen Leute jüdischen Glaubens und die wollen wieder Gesetze einführen. Und sie sollten nicht unbedingt, vor allem eins ist natürlich, sie sollten sich beschneiden. Und dann ist das Thema Götzenopferfleisch immer scheinbar noch das Thema und so weiter. Es gibt gewisse Themen, die sind immer noch da gewesen und die haben für Spannung gesorgt in dieser Gemeinde. Und vor allem das Thema Beschneidung, die müssen sich, also die zum Glauben kommen, die Nicht-Juden, die müssen sich wenigstens beschneiden. Das geht nicht anders. Und Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Das heisst nicht, die warmherzigen, gutmütigen Mentoren und Seelsorger, die dulden einfach aus. Das sehen wir hier. Nein, da, wo es dem Wort Gottes entgegengeht, und hier geht es um die gesunde Freiheit, da stehen die zwei Herren und sagen, nein, das ist Gesetzlichkeit, das hat einfach keinen Platz hier. Und sie sagen, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Wieso wollen wir das unnötig mit Gesetzen und Traditionen, die im Judentum gang und gäbe sind, wieso wollen wir das jetzt den Nichtjuden auch auferlegen? Es geht um Gnade. Es gibt ja nachher gewisse Sachen, das wird nachher in Jerusalem festgelegt. Götzenverehrung ist nicht gut, Unmoral und das Essen von Fleisch, wo man nicht entblutet hat. Und dann werden wiederum der Paulus, und wir merken auch in der Wortwahl, wieder der Paulus und Barnabas nach Antiochia zurückgeschickt von Jerusalem. Wir haben das beschlossen, geht, sagen sie ihnen. Und dann werden sie eine Gemeindeversammlung einberufen und die ganze Gemeinde freut sich über die Ermutigung. Und was ganz speziell ist, der Barnabas, was ihn ausmacht, er ist ein Kämpfer für ständig neue Chancen. Ein Kämpfer von der Gnade. Es kommt nach einiger Zeit dazu, sie sind in Antiochia, sie haben wieder Dienste hier in Antiochia, und dann sagt der Paulus zum Barnabas, eben hier hören wir das wieder, hey, lass uns aufbrechen und Geschwister in der Stadt besuchen, wir müssen doch schauen, wie es ihnen geht. Also, hey, die Gemeinde, die wir gegründet haben, die wollen schauen, wie es ihnen geht. Und wir wollen sie stärken, wir wollen sie weiterführen, auch im Glauben. Das sagt der Paulus. Und der Barnabas ist damit einverstanden. Nur wollte er auch Johannes Markus mitnehmen. Oha, da muss etwas Schwieriges dahinter stecken. Ja, es liegt nicht etwas Schwieriges dahinter. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hat, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zweimal je im Kapitel unter den Aposteln der Gemeinde zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung ist so, dass sie sich trennen, dass sie getrennte Wege gehen. Weil die unterschiedliche Positionen haben. Der strategische Macher Paulus sagt, mit Angsthasen lässt sich kein Kampf gewinnen. Das kannst du vergessen. Nein, den nehmen wir nicht mit. Der hat versagt, das geht nicht. Und der barmherzige Mentor, der Seelsorger, sagt, jeder hat eine zweite Chance und vielleicht eine dritte und vierte verdient. Nein, Gott ist ein Gott von der Gnade. Wir nehmen mit. Wer hat recht? Beide Seiten haben ihm Sagen, sehr viel kann ich sagen, auch wenn sie sich trennt haben, ihm Sagen gewirkt. Und es ist ein Prozess von der Versöhnung nachher eintreten, das kann jetzt nicht eingehen, von der Wertschätzung angefangen, bis hin wieder zur Zusammenarbeit auch mit dem Paulus, auch mit dem Markus zusammen. Das heisst, zusammengefasst, das Mentoring, von Markus, wo der Barnabas auf sich genommen hat und eine heftige Auseinandersetzung in Kauf genommen hat, ja sogar eine Trennung von Paulus in Kauf genommen hat, hat sich gelohnt. Immerhin ist der Markus nachher der gewesen, wo das Markus-Evangelium geschrieben hat und wo schlussendlich der Paulus sagt, er bringt ihn mit, er ist mir ein wertvoller Mitarbeiter. Viel später, das sind Jahre dazwischen gegangen. Aber wir sehen, Mentoring ist ein Langzeitdienst, aber er lohnt sich einfach auch auf lange Zeit. Also, das sind die Scheiben, die wir abschneiden wollen von einem Barnabas. Und ich hoffe, wir sagen ja, wir wollen hier eine Scheibe abschneiden. Es geht, ich möchte es noch einmal betonen, es geht darum, dass er nicht von vornherein gerade alles verteufelt hat, ich sage es mal so, aber auch nicht alles getötet hat, sondern er hat wirklich nachher die Leute immer wieder, das ist ihm gross und wichtig gewesen, nachher anzuleiten, auch in der Lehre und sie herzuführen, die biblische Lehre, ohne gesetzlich dabei zu werden. Amen.